Die Reise auf der Morgenröte. Hörspiel nach dem gleichnamigen Fantasy-Roman von C.S. Lewis. Aus dem Englischen von Ulla Neckenauer. Teil 1. Zu den einsamen Inseln und darüber hinaus. Hörspielbearbeitung und Regie Robert Schön. Musik Bedeutung.
Hinter den Meeren liegt der Anfang vom Ende der Welt. Jegliche Zeit ist bald. Jegliche Zeit ist bald. Probier's aus, denn du wirst niemals erfahren, was geschehen wäre. Setz die Segel, denn du kannst nicht mehr zurück.
Wo sich Himmel und Erde berühren und die Wellen des Meeres Süßwasser führen, dort soll deine Suche enden. Tapfere Maus, magst nach Osten dich wenden. Zu den Inseln und rüber hinaus und immer der Sonne entgegen. Ihr glaubt alles zu wissen, doch am Ende der Zeit ist kein Halt. Jegliche Zeit ist bald.
Es war einmal ein Junge, der hieß Justus Clarence Scrub. Seine Eltern, Harold und Alberta, waren nicht nur Radikal-Veganer, militante Nichtraucher und fanatische Anti-Alkoholiker, sie waren auch sonst gegen alles. Sie lachten nie und achteten sorgfältig darauf, dass keine Staubmäuse durchs Haus flitzten. Justus hatte keine Freunde, dafür liebte er Käfer. Vor allem, wenn sie tot und auf Karton aufgespießt waren. Seine Cousins und Cousinen, Peter, Susan, Edmund und Lucy, liebte Justus nicht. Aber er freute sich, als er hörte, dass Edmund und Lucy zu einem längeren Besuch kommen sollten. Denn er mochte es, andere herumzukommandieren und zu schikanieren. Während Susan mit den Eltern von England nach Amerika fliegen durfte und Peter sich auf die Abschlussprüfung an seiner Schule vorbereitete, graute Edmund und Lucy davor, die Sommerferien bei den Scrubs in Cambridge verbringen zu müssen.
Du hast wenigstens ein eigenes Zimmer. Ich muss mir eins mit diesem Stinkstiefel Justus teilen.
Unsere Geschichte beginnt an einem Nachmittag, an dem Edmund und Lucy ein paar kostbare Minuten allein verbrachten. Sie saßen in Lucys Zimmer auf dem Bett. Und natürlich redeten sie über Narnia. Zweimal waren sie schon dort gewesen. Hatten den Löwen Aslan getroffen und die Wesen des Waldes, sprechende Bäume, Faune und Nymphen.
Ach, Edmund, ich wünschte, wir wären wieder dort.
Sie versenkten sich in ein farbenfrohes Ölgemälde an der gegenüberliegenden Wand. Das Bild eines Schiffes, das so aussah, als segelte es kerzengerade auf einen zu. Der Bug war vergoldet und er war geformt wie ein Drachenkopf mit weit offenem Maul.
Na, ihr Unhübschen, träumt ihr wieder von eurem albernen Zauberland?
Verschwinde einfach, Justus!
Eigentlich gar nicht schlecht, das Bild. Was meinst du, Lucy?
Ich finde es auch wunderschön.
Lucy, das meint er doch nicht ernst.
Richtig, es ist abscheulich und primitiv.
Dann geh doch endlich raus, dann siehst du es nicht mehr.
Das schlimmste Bild aller Zeiten. Der wird man schon vom Anschauen seekrank.
Und wirklich wurde Justus mit einem Mal ganz grün im Gesicht. Und das lag daran, dass sich auf dem Bild alles zu bewegen schien.
Hört auf mit dem Quatsch, mir ist schon ganz schlecht.
Dafür können wir nichts.
Was passiert da, Lucy?
Lucy spürte, wie ihre Haare durcheinander gewirbelt wurden, so wie an einem windigen Tag.
Was ist das?
Ein kräftiger, kalter Wasserstrahl hatte sich aus dem Bilderrahmen heraus über sie ergossen.
Ich Schmeiß das blöde Bild aus dem Fenster!
Justus sprang hoch, um das Bild von der Wand zu reißen.
Mach das Bild nicht an!
Und stand plötzlich auf dem Bilderrahmen. Vor ihm war kein Glas, sondern ein richtiges Meer.
Justus, zerr nicht so an mir!
Ich zerre überhaupt nicht! Ich halte mich nur fest!
Weg da! Hau ab!
Edmund! Was ist das? Edmund!
Eine große blaue Welle hatte die Kinder erfasst.
Lucy, zieh deine Schuhe aus. Dann kannst du besser deine Beine bewegen.
Lucas! Lass mich los! Du reißt uns beide nach unten!
Da ist doch wer am Wasser!
Komm mal rein! Mann über Bord! Mann über Bord!
Moment mal, das sind keine Männer! Das sind Kinder! Wie kommen die denn da rein?
Hier rüber, Kinders! Greift nach dem Tau!
Lass die Leiter runter!
Lass doch mal die Leiter runter!
Nee, ich mach ja schon! Los! Krabbelt mal an Bord hier!
Kommt her, so ist gut! Nun aber rein mit euch, komm!
Da hat sich ja jemand ganz schön die Knie aufgeschlagen.
Caspian?
Lucy erkannte den jungen König von Narnia als Erste. Bei ihrem letzten Besuch in Narnia hatten die vier Geschwister ihm geholfen, seinen rechtmäßigen Anspruch auf den Königsthron durchzusetzen.
Wie schön, euch beide wiederzusehen. Aber wo sind Peter und Susan?
Die kommen nicht mehr mit nach Narnia. Dafür haben wir jetzt diesen Justus an der Backe.
Ich will sofort zurück. Ihr gefällt es mir nicht.
Du kannst gehen, wohin du willst, sofern du übers Wasser laufen kannst. Ich glaube, ihre Majestäten müssen sich erst mal ein bisschen aufwärmen.
Caspian nannte Edmund und Lucy ihre Majestäten, weil sie mit Susan lange vor seiner Zeit König und Königin von Narnia gewesen waren, zusammen mit Hochkönig Peter. In Narnia waren sie erwachsen geworden. Bei ihrer Rückkehr nach England wurden sie dann immer wieder zu den Kindern, als die sie auch aufgebrochen waren. In Narnia läuft die Zeit nämlich anders als in unserer Welt. Sie vergeht unterschiedlich schnell.
Was ist das denn? Macht es tot oder schmeißt es über Bord?
Eine Maus war aus der Kabine im Heck gekommen und trippelte auf die Gruppe zu. Sie ging auf den Hinterbeinen und war im Stehen etwa einen halben Meter groß. Ihre linke Vorderpfote stützte sich auf den Griff eines Schwertes, das fast so lang war wie ihr Schwanz.
Reepicheep!
Justus, das ist die tapferste Maus von ganz Narnia. In der Schlacht von Beruna hat sie heldenhaft gekämpft.
Sie soll verschwinden. Ich hasse Mäuse.
Königin Lucy! Ihr findet in mir euren ergebensten Diener, König Edmund.
Tiere, die reden, konnte ich noch nie leiden. Pfui, die sind blöd und kitschig und überhaupt das Allerletzte.
Ich nehme an, dass diese außergewöhnlich unhöfliche Person unter dem Schutz eurer Majestät steht. Denn falls nicht, sehe sich diese Person ernsten Konsequenzen ausgesetzt.
Wie bitte?
Oh, Entschuldigung.
Kommt mit nach unten und zieht euch um. Ich überlasse dir natürlich meine Kajüte, Lucy.
Lucy verliebte sich sofort in Caspians Kajüte. In die drei viereckigen Fenster und die holzverkleideten Wände mit den kunstvollen Malereien, in deren Zentrum ein herrliches Abbild Aslans, des Löwen, zu sehen war. Edmund und Justus mussten mit einer wesentlich bescheideneren Kajüte hinter den Ruderbänken vorlieb nehmen, in der es kaum Platz für zwei Hängematten gab.
Kinder, in so ein Loch zu pferchen, das verstößt gegen die Charta der Menschenrechte. Im nächsten Hafen, da werde ich mich beim britischen Konsul offiziell beschweren.
Trotz seiner Unzufriedenheit weigerte sich Justus, mit Edmund hinauf in die Kajüte von Captain Drinion zu steigen, in der Lucy, Caspian und Reepicheep auf sie warteten.
Moin, moin. Ich hoffe, die Majestäten sind zufrieden mit den bescheidenen Unterkünften, die die Morgenröte zu bieten hat.
Oh, es ist fantastisch, Captain Drinion. Vielen Dank. Wie ist es Narnia ergangen, seit wir das letzte Mal hier waren?
Die letzten 3 Jahre gab es viel zu regeln, aber nun könnte es nicht besser sein.
Temara, Zwerge, sprechende Tiere, Faune und all die anderen Wesen leben einträchtig zusammen. Außerdem habe ich einen ausgezeichneten Stellvertreter, solange ich weg bin. Trumpkin, den Zwerg.
Der liebe alte Trumpkin, du hättest keine bessere Wahl treffen können.
Ihr wisst ja, dass ich meinen Onkel Miraz seinerzeit selbst zum König ernannt hatte. Er war von der Macht besessen und schickte, als ich noch ein Kind war, 7 getreue Freunde meines Vaters fort. Angeblich, um die unbekannten östlichen Meere hinter den einsamen Inseln zu erforschen.
Angeblich?
Er wollte die Männer loswerden, das war alles. Am Tag meiner Krönung habe ich einen Eid abgelegt, dass ich eines Tages selbst nach Osten segeln würde, um sie zu finden.
Ihre Namen sind Lord Rivillian, Lord Byrne, Lord Argos, Lord Mavramon, Lord Octesian, Lord Restima und Lord Roop.
Danke, Ripicip. Aber unsere tapfere Maus hat noch eine weitere Mission. Willst du dich selbst erklären?
Nun, wir segeln nach Osten, wo viele das Ende der Welt vermuten. Und wenn dem tatsächlich so ist, dann könnte dort doch durchaus auch das Land Aslans liegen. Der große Löwe kommt immer von Osten her zu uns, übers Meer.
Glaubst du denn, dass Aslans Land, also ich meine, so ein Land ist, zu dem man segeln kann?
Das weiß ich nicht, Madame. Aber kurz nach meiner Geburt wurde mir Folgendes geweissagt. Wo sich Himmel und Erde berühren und die Wellen des Meeres Süßwasser führen, dort soll deine Suche enden. Tapfere Maus, magst nach Osten dich wenden. Diese Verse begleiten mich schon mein ganzes Leben.
Und wo sind wir jetzt, Caspian?
Das kann dir Captain Drinian besser erklären als ich.
Ja, klar. Töfmo, hier auf der Karte seht ihr unsere Position. So, wenn alles gut geht, erreichen wir die einsamen Inseln übermorgen. 400 Meilen sind wir gesegelt, seit wir von Narnia weg sind. Und was nach den einsamen Inseln kommt, weiß keiner.
Daraus folgt, das eigentliche Abenteuer beginnt hinter den einsamen Inseln.
Ja, wir sind bereit. Und die Morgenröte ist es auch.
Anker auf die Wimpel wehen, unsere Sterne günstig stehen. Fürcht den Teufel nicht noch tot, auf ins Morgenrot.
Hey yo, hey yo yo, ferngemacht den Seemann froh. Hey yo, hey yo yo.
Im Vergleich zu vielen anderen Segelschiffen war die Morgenröte nicht sehr geräumig. Im Vorderdeck fanden sich die Kombüse und die Hängematten der Besatzung. Zusammen etwa 2 Dutzend Seeleute. Unter Deck waren Ruderbänke und Stauraum für Proviant und Ersatzteile.
Macht den Seemann froh!
Auf dem Achterdeck war das Steuerruder, darunter die Kajüten von Caspian und Captain Drinian. Von so einer Kajüte konnte Justus nur träumen.
Nuckelpinne, Seelenverkäufer, Schaluppe.
Er verbrachte die meiste Zeit in seiner Kajüte und schrieb Tagebuch, während draußen herrlichstes Segelwetter herrschte.
7. August. Seit 24 Stunden an Bord. Praktisch ununterbrochen Sturm und Unwetter. Das Essen ist eine Zumutung. Ungenießbar. Ausrufezeichen. Und dann läuft hier noch eine Riesenmaus herum und geht allen auf die Nerven. Ich darf nicht vergessen, dieses Monster bei nächster Gelegenheit am Schwanz zu packen. Punkt.
Ripicip liebte es, ganz vorne am Bug zu sitzen, den Horizont im Osten zu betrachten und zu singen. Die Matrosen mochten das sehr.
La Paloma, oh hey, Ripicip sticht den See bis ans Ende der Welt, weil es mir so gefällt. Auf Matrosen, oh hey, sag dem Festland Ade. Nur der Wind schiebt uns an, weil er das kann. Ja, wir gleiten der Sonne entgegen in die Weiten. Sind sie noch so entlegen? Und oben im Himmel, die Wolken sich schwiegen. Wir fliegen bis ans Ende der Welt, weil es mir so gefällt. Bis ans Ende der Welt, weil es mir so gefällt.
Schluss jetzt mit dem schrägen Gepiepse, Grätenfresser!
Ey, lass mich gefälligst los!
Creepy Cheep war nicht viel schwerer als eine große Katze. Justus wirbelte ihn am Schwanz durch die Luft.
Mal auf, du Milchgesicht! Au.
Du hast mich gestochen mit deinem bescheuerten Schwert.
Dir werd ich's zeigen, du!
Nimm das Ding da weg!
Kämpfe wie eine Maus, du Feigling!
Ich bin Pazifist.
Hä?
Ich halte nichts vom Kämpfen.
Soll das heißen, du weigerst dich, mir Satisfaktion zu gewähren?
Landen Sie!
Was?
Landen Sie!
Feigling!
Augenblicklich ließ Rippy Cheep von Justus ab und eilte zu Caspian, Lucy, Edmund und Captain Drinion, die sich auf dem Oberdeck versammelt hatten.
Ja, die einsamen Inseln. Das ging ja schneller als erwartet, ne?
Felimath, Dorn und Aphra, die letzten Außenposten Narnias vor den unbekannten Weiten des Ostens.
Oh, werden wir hier anlegen?
Nee, auf Felimath, da wohnen nur ganz wenige Menschen. Wir sollten die Insel umrunden und auf Dorn landen. Da leben die Leute. Und gibt auch Mark.
Die Insel ist so grün. Können wir wirklich nicht mal kurz anhalten?
Wer mag, kann doch im Beiboot an Land rudern. Wir würden es zurückschicken und zu Fuß die Insel durchqueren. Und dann könnte die Morgenröte uns doch auf der anderen Seite wieder an Bord nehmen.
Das ist eine fantastische Idee. Was meinst du, Edmund?
Ich bin dabei.
Mir ist alles recht. Wenn ich nur von diesem vermaledeiten Schiff runterkomme.
Ich komme auch mit. Einer muss ja auf euch aufpassen.
So wurde also ein Boot zu Wasser gelassen, das den König, die Maus, die beiden Geschwister und Justus an die Küste von Felimath brachte.
Riecht ihr das? Die Erde und das Gras.
Seht doch mal, da vorne.
Unter einem Baum saßen 6 oder 7 kräftige Männer.
Sagt ihnen nicht, wer wir sind.
Darf ich fragen, warum, Eure Majestät?
Möglicherweise haben sie hier lange nichts mehr von Narnia gehört. Wer weiß, ob sie anerkennen, dass ich ihr König bin. Da will ich erstmal nichts riskieren.
Sollten sie aufmüpfig werden, dürfen diese Burschen mein Schwert kennenlernen.
Das ist sehr tapfer von dir.
Servus und einen wunderschönen guten Morgen allerseits.
Auch euch einen guten Morgen.
Ja, naja, was hat euch denn hierher verschlagen, gell?
Wir kommen aus Narnia.
Oh, na geht das schon her. Na, das ist easy.
Ein weiter Weg.
Gut, dass ihr uns begegnet seid.
Guter Mann, es gibt doch auf den einsamen Inseln einen Gouverneur.
Na ja, sicher. Na ja, seine Durchlaucht und Dr. Lordschaft Campus, ja, na ja. Er residiert in Narrowhaven, ja. Na, geh, aber setz euch doch. Setzen wir uns nieder, trinken wir auch.
Sie willigten ein, obwohl Caspian diese Kerle nicht sehr gefiel. Und kaum hatten sie ihre Becher zu den Lippen gehoben, nickte der Anführer seiner Truppe zu. Die Männer überwältigten Caspian und seine Leute mühelos. Sie versuchten zwar, sich zur Wehr zu setzen, waren aber viel zu schwach dazu. Gefesselt saßen sie da.
Was soll das? Was wollt ihr von uns?
Euch verkaufen.
Was?
Nee, sicher. Extremer Fachkräftemangel hier auf den Inseln.
Verdammte Sklavenjäger! Lasst mich los! Gib mir mein Schwert und ich will dir zeigen, wie hoch mein Preis ist.
Natürlich.
Fass mich nicht an, du Schmierlapp!
Kommst du her, Pippi?
Ich will den britischen Konsul sprechen! Sofort!
Natürlich den Konsul!
Entführer und Sklavenhändler seid ihr. Wahrscheinlich auch noch stolz darauf, was?
Du hör mal zu, Bursche. Ich muss mein Brot verdienen, wie jeder andere auch. Wir bringen euch morgen nach Dorn auf den Markt nach Nerohaven. Ende der Geschichte.
Verfluchte Banditen.
Man fesselte zuletzt auch Ripitschip und brachte die Gruppe hinunter zur Küste, von wo aus man Dorn am Horizont aufragen sah. Am Strand lag eine Barkasse und etwas weiter draußen ein heruntergekommenes Schiff.
So, meine Süßen, ja, schön ruhig, ja.
Pass doch auf, Trottel.
Ich sehe, Pack, hast du neue Ware.
Ja, sehr wohl, eure Lordschaft. Und wie immer, nur das Beste vom Besten, ja, für den Lord Byrne.
Lord Byrne?
Wie viel willst du für den da?
Der hochgewachsene, vornehm wirkende Herr deutete auf Caspian.
Ach, eure Lordschaft. Ja, begnügt sich nicht mit zweitklassiger Ware. Ja. Der sieht mir aus wie ein richtig guter Arbeiter, gell?
Nenn deinen Preis, Aasgeier.
Nach endlosem Hin und Her einigten sich die beiden auf eine stolze Summe. Und man nahm Caspian die Fesseln ab.
Was auch immer ihr vorhabt, ihr dürft uns nicht trennen.
Halt die Goschen erst.
So leid es mir tut, mein Mädchen. Ich kann euch nicht alle kaufen. Pack!
Jo?
Behandle die anderen gut.
Ja, eh.
Sonst bekommst du es mit mir zu tun.
Aber eure Lordschaft. Okay. Niemand behandelt seine Ware doch besser als ich. Okay, das ist klar.
Der Mann, der Caspian gekauft hatte, brachte ihn ins Dorf. Dort führte er ihn einen kleinen Weg zwischen zwei Häusern hinab zu einer Wiese.
Du brauchst keine Angst vor mir zu haben. Ich werde dich gut behandeln. Ich habe dich gekauft, weil du mich an jemanden erinnerst.
Darf ich fragen, an wen?
An meinen Herrscher, König Caspian von Narnia.
Ich bin euer Herrscher.
Was?
Ich bin Caspian, König von Narnia.
Willst du mich auf den Arm nehmen?
Keineswegs. Zum Beweis dafür will ich euch sagen, wer ihr seid.
Woher willst du das wissen?
Ihr seid einer der 7 Lords von Narnia, die mein Onkel Miraz fortgeschickt hat. Ich bin auf der Suche nach ihnen. Lord Argos, Lord Octesian, Lord Rastimer, Lord Mavramon, Lord Roop, Lord Revillian und ihr, Lord Byrne.
Also, entschuldigt bitte.
Schon gut, ihr könnt ja nicht erwarten, euren König in den Fängen eines Sklavenjägers zu finden.
Ich habe Gampis, den Gouverneur, unzählige Male gebeten, das schmutzige Geschäft des Menschenhandels zu verbieten.
Bevor wir uns um diesen Gampis kümmern, würde ich gerne eure Geschichte hören.
Die beiden setzten sich auf einen Baumstamm und Lord Byrne erzählte, wie er mit den anderen Lords auf die Inseln gekommen war und sich in ein Mädchen aus Narrowhaven, der größten Stadt auf Dorn, verliebt hatte. Wie er sich entschieden hatte, hier zu bleiben, während die anderen weitersegelten. Was den Gouverneur betraf, so stellte Lord Byrne bald fest, dass er ein korrupter und skrupelloser Statthalter war.
Ich werde zu ihm gehen und ihn auf seine Pflichten hinweisen.
Davon rate ich ab. Wenn ich es richtig sehe, seid ihr nur eine Handvoll Leute. Davon lässt sich dieser Gampis nicht beeindrucken.
Was schlagt ihr stattdessen vor?
Lasst uns zu eurem Schiff rudern und der gesamten Flotte Narnias signalisieren, dass sie sich vor Burnstead an der südlichen Küste Avras sammeln soll.
Welcher Flotte? Wir sind doch das einzige Schiff hier aus Narnia.
Das wissen wir beide, aber der Hasenfuß Gampis weiß es nicht. Wichtig ist nur, dass er glaubt, ihr wäret mit einer Flotte hier.
Nachdem die beiden die Morgenröte erreicht hatten und sämtliche Signale übermittelt worden waren, setzten sie Kurs auf Burnstead, wo der Lord prächtige Ländereien besaß. Auf den Feldern arbeiteten freie Menschen, die dafür anständig bezahlt wurden. Nach einem festlichen Nachtmahl für Caspian und die Besatzung des Schiffes schickte Lord Byrne noch Alice, die pfiffige Tochter seines Schmieds, nach Narrowhaven, um ein paar Dinge für den nächsten Tag zu organisieren, wie er sagte. Als Caspian, seine Freunde und Lord Byrne mitsamt seinem Gefolge in Narrowhaven einliefen, hatte sich dort bereits eine beträchtliche Menschenmenge versammelt.
Darum ging es gestern Abend, als ich Alice losschickte. All diese Menschen sollten sich versammeln, um euch willkommen zu heißen.
Caspian befahl, das Banner mit dem Löwen vorauszutragen. Und so zogen sie, von immer mehr Menschen begleitet, zum Schloss.
Hey, ihr da! Öffnet die Pforte! Caspian der Zehnte, König von Narnia, erweist seinem treu dienenden Untertan und Gouverneur Gampes die Ehre seines Besuches.
Anstelle des großen Tores öffnete sich eine kleine Seitentür und heraus trat ein verwahrloster Bursche. Er trug einen schmutzigen Hut und stützte sich auf eine alte, verrostete Hellebarde.
Seine Exzellenz ist nicht zu sprechen. Audienz nur und ausschließlich nach zwischen 9 und 10 jeden Samstag, jeden zweiten. Im Monat jetzt haben wir's.
Zieh den Hut vor dem König von Narnia, du Schnarchnase.
Mein Hut! Ich lass euch gleich,
Los, Männer, auf geht's!
Lord Byrne drängte den Torwächter beiseite und marschierte mit dem König und seinen Freunden auf den Schlosshof. Den abgetakelten Soldaten, die ihnen entgegentraten, versprach Caspian ein Fass Rum, womit sich jeglicher Widerstand erledigt hatte.
Es lebe der König Caspian!
Über den großen Festsaal gelangten sie schließlich in das Arbeitszimmer seiner durchlauchtigsten Exzellenz, Gouverneur Gampes. Er blickte nur kurz auf, als die Fremden hereinkamen.
Keine Audienz ohne Voranmeldung, außer zwischen 9 und 10 Uhr jeden zweiten Samstag im Monat.
Werter Lord, das ist nicht der Empfang, der dem König von Narnia gebührt. Wir sind ein wenig enttäuscht.
Also, Sie sind ein wenig enttäuscht. Na, das ist ja furchtbar. Stellen Sie mal einen Antrag, ne? Dann wird die entsprechende Abteilung den Vorgang prüfen.
Und wir werden eure Amtsführung prüfen, denn in den Unterlagen finde ich keinerlei Hinweise auf die uns zustehenden Tributzahlungen.
Ach.
Es fehlen Eingänge für die vergangenen 150 Jahre.
Nein, das ist ja... Naja, das wäre dann ein Punkt der nächsten Monat im Rat besprochen werden müsste.
Schluss jetzt! Es ist eindeutig geregelt, dass die volle Schuld vom Gouverneur der einsamen Inseln aus eigener Tasche beglichen werden muss, sollte dieser Tribut ausbleiben.
Ach, Majestät, belieben zu scherzen?
Im Stillen fragte sich Gampes, ob es wohl eine Möglichkeit gab, diese unliebsamen Gäste loszuwerden. Um die Ecke bringen wäre eine Option nach seinem Geschmack gewesen. Aber seine Schergen hatten ihm von der Ankunft eines Kriegsschiffes aus Narnia berichtet, das die Vorhut einer ganzen Flotte sein musste. Denn es hatte rege Flaggensignalbewegungen gegeben.
Außerdem möchte ich wissen, warum ihr diesen widerlichen Sklavenhandel hier duldet, der im Widerspruch zu den alten Gebräuchen und Gepflogenheiten Narnias steht.
Also nur notwendig. Unser gegenwärtiger finanzieller Aufschwung hängt davon ab. Ich meine, ich habe doch Statistiken und Schaubilder. Der Sklavenhandel, der Handel mit beweglichen organischen Wirtschaftsgütern nützt...
Nützt vor allem euch!
Naja, so würde ich das,
Lord Byrne!
Ja, Majestät?
Ab sofort übernehmt ihr im Auftrag der Krone von Narnia die Amtsgeschäfte hier.
Ja,
sehr wohl.
Was passiert denn dann mit mir hier?
Was euch betrifft, werter Lord,
so erlasse ich euch die Schuld des Tributs, wenn ihr und die Euren bis morgen Sonnenaufgang dieses Schloss verlassen habt.
Ich tat nur meine Pflicht von 12 bis Mittag. Mehr musste ich auch nicht tun, ich war der Staat. Nur wegen ihm hielt ich gern meine Taschen auf, denn meine Staatspension, die reicht so grad. Der Dienstweg war doch immer leicht zu finden. Das Stempeln brachte dem Reich reichlich Ertrag. So wurde ich ein Tauber unter Blinden, jedoch kein Schwein, nein, nur ein Bürokrat. Stört die Wahrheit euch zu sehr? Ich war nie ein Haifisch, nur ein störend kleiner Fisch. Wenn euch was fehlt, ich bin nicht schuld. Ich trieb Steuern ein, ja richtig, und war selbst nie steuerpflichtig. Ich empfehle mich und danke die Geduld.
Als alles geregelt war, ließ Caspian ein paar Pferde satteln und ritt mit Byrne, Drinian und den anderen auf den Markt der Stadt. Puck, der Sklavenhändler, stand auf einem morschen Podest.
So, Herrschaften, als nächstes haben wir im Angebot einen Berg von einem Kerl, ja, aus Terebinthia. Bergwerk, Galeere. Mit diesem Hühn werdet ihr Gaudi haben, Freunde. Na, kommt's.
10! Ich geb dir 10 für den Burschen.
Willst du mich verarschen?
18!
18, na ja, bitte, 18 sind geboten, ja? Für diesen Fleischballast. Ein Arbeitstier aus der Terebinthia. So, Kinder, jetzt lass mir die Foxen, ja? Was hör ich? Was hör ich? Kommt's, Herrschaften. 21 vielleicht, ja? 22, kommt schon, komm.
Puck hielt mit offenem Mund inne, als er die Gruppe erblickte, die auf den Marktplatz geritten kam.
Auf die Knie vor dem König von Narnia!
Der König!
Fast alle gehorchten, denn sie hatten von der Ankunft des Königs gehört.
Es lebe der König von Narnia!
Puck!
Ja, hier?
Ich klage dich an, gegen die elementaren Menschen- und Mäuserechte verstoßen zu haben.
Aber hoher Herr, ich wusste doch nicht, dass ihr es seid.
Deine Unwissenheit sei dir verziehen.
No, jo,
doch das verringert nicht deine Schuld.
Ja, ja.
Der Sklavenhandel ist ab sofort in all unseren Gebieten verboten.
Ja, aber
ich erkläre hiermit alle Sklaven auf diesem Markt für frei.
Nein.
Ihr könnt gehen, wohin ihr wollt. Wo sind meine Gefährten?
Wir sind hier, Caspian. Hier hinten. Hier sind wir.
Zu euren Diensten, mein König.
Kommt zu mir, meine Freunde.
Die Menge teilte sich, um die drei durchzulassen.
Puck.
Ja?
Öffne deine Schatulle.
Was?
Gib den Leuten ihr Geld zurück.
Aber Herr Doktor, wollt ihr mich zum Sandler machen?
Und wenn schon, besser als ein Sklave zu sein.
Wo ist Justus?
Wer?
Hörst du nicht, was die junge Dame gefragt hat?
Ja, hey.
Puck!
Ja, wo ist?
Wo ist der andere Junge?
Na, servus. Na, mein Lebtag habe ich keinen wie den gesehen, ja, der Trottel. Am Ende habe ich ihn verschenken wollen, den faden Huhn, den Schirchen. Tags, na los, bring das Bursche nach vorn, na los.
Jawohl, Meister.
Justus sah tatsächlich ausgesprochen miesepetrig aus. Noch schlimmer als verkauft zu werden, schien es ihm mangels Nachfrage nicht verkauft zu werden.
Kommt, lasst uns gehen.
Wird auch langsam Zeit, werter König. Während ihr euch irgendwo vergnügt habt, musste ich Höllenqualen ausstehen und in schrecklicher Gefangenschaft ausharren.
Halt die Goschen herst.
In dieser Nacht wurde in Narrowhaven ein großes Fest gefeiert. Caspian erkundigte sich nach einem Land im Osten. Doch niemand schien je dort gewesen zu sein.
Nach Osten zu segeln bringt nichts Gutes. Das Wirbeln am Ende der Meere wird eure Hoheit verschlingen.
Ein ewiges Feuer auf dem Wasser und
Menschen gibt es dort ohne Kopf.
Hoch den Anker ist die Fock, vorher einen letzten Grog. Feinde schätzt der Seemann sehr, das Akkordeon und das Meer.
Hey yo, hey yo yo, Fernweh macht den Seemann froh. Hey yo, hey yo yo, macht den Seemann froh.
Sie blieben noch einige Wochen in Narrowhaven, um die Morgenröte zu warten und für die Reise auszurüsten. Zum Abschied versammelten sich die Bewohner der Insel am Hafen. Dann blähte sich das Segel und die Morgenröte kam vor den Wind. Und was für ein! Justus war fast die ganze Zeit seekrank und kam kaum an Deck. Lucy gefiel die wilde See und sie spielte trotz der bedrohlichen Schieflage des Schiffs viel Schach mit Ripicip. Schließlich brach die Wolkendecke endlich auf. Und sie erblickten Land am Horizont. Sie näherten sich einer Bucht, die von Kliffen und schroffen Felsen eingerahmt war. Die Mannschaft ruderte ans Ufer. Es gab viel zu tun. Das Schiff musste schon wieder ausgebessert und frisches Wasser gebunkert werden. Nichts für Justus, denn der hatte auf ein wenig Erholung gehofft.
Das können die ohne mich machen. Ich bin unpässlich. Der Mensch muss ja auch mal ausruhen dürfen.
Und so spazierte er landeinwärts. Langsam und mit zahlreichen Verschnaufpausen gelangte Justus zu einem Gebirgskamm. Dort entdeckte er den Eingang einer Höhle. Eigentlich hasste er Höhlen, weil sie seltsam rochen. Da er aber befürchtete, vom Regen überrascht zu werden, ging er dennoch hinein.
Ist das düster hier. Aber wenigstens trocken und warm. Was ist denn das? Wie kommt hier ein Armreif her? In eine Höhle? Egal, der steht mir bestimmt sehr gut. So, jetzt erstmal.
Es dauerte nicht lange und Justus war eingeschlafen.
Keine Ahnung, Lucy. Ich habe ihn das letzte Mal gesehen, als wir an Land gegangen sind.
Vielleicht hat er sich verirrt.
Auch wenn er nicht mein Freund ist, Justus ist Teil unserer Gruppe. Die Ehre gebietet es, ihn zu suchen.
Tja, Ripicip, du hast leider recht. Dieser verflixte Justus.
Justus hatte eine Menge Bücher gelesen, aber leider die falschen. Deshalb wusste er nichts von Drachen. Somit war er vollkommen hilflos, als er erwachte und erkannte, dass er in den Armen eines mächtigen Drachens auf einem gewaltigen Schatz lag. Im Mondlicht, das fahl in die Höhle schien, sah Justus die beiden Drachenklauen, die ihn sanft umfingen.
Ich muss hier raus. Ganz vorsichtig.
Justus stürzte los. Hinter, ja fast neben sich, hörte er den Drachen schnaufen. Er wagte es nicht, sich umzudrehen. Er rannte zu einem Teich. Er hatte vor, ins Wasser zu springen, aber als er am Ufer ankam und sich über das Wasser beugte, starrte ihn im Mondschein der Drache an.
Der Drache, das... Das bin ich.
Justus hatte auf einem Drachenschatz geschlafen. Er hatte sich gierig den Armreif übergestreift und so hatte er sich selbst in einen Drachen verwandelt. Der Armreif schnitt tief in das schuppige Fleisch ein und ließ sich nicht lösen. So fest Justus auch mit seinen Drachenzähnen daran zerrte. Trotz allem war Justus erleichtert. Jetzt gab es nichts mehr, wovor er Angst haben musste. Früher waren die anderen die Hölle für ihn gewesen. Jetzt war er selbst eine furchterregende Gestalt. Jetzt konnte er Caspian und Edmund und den übrigen alles heimzahlen.
Aber wozu? So schlimm sind sie doch gar nicht. Ich will zurück zu den Menschen. Mit ihnen reden und lachen. Ein Mensch unter Menschen sein. Unter Menschen und Mäusen.
Eine furchtbare Einsamkeit überfiel ihn. Justus begann zu verstehen, dass die anderen in Wirklichkeit gar keine Scheusale waren. Traurig erhob er sich. Mit einem Satz sprang er auf und stellte mitten im Sprung fest, dass er flog.
Was war denn das?
Da ist ein Drache über die Bäume geflogen.
Ein Drache?
Sieht ganz so aus, als will er sich's am Strand kommodig machen.
Wenn Eure Majestät gestatten, werde ich dem Untier zeigen, wo sein Platz ist.
Keinesfalls, Ripici. Wir werden zusammen hingehen. Wohl an, Freunde!
Als sie am Ufer ankamen, zog sich der bucklige Drache ein paar Meter ins seichte Wasser zurück. Er spuckte kein Feuer und machte auch sonst keine Anstalten, sie zu bedrohen.
Eingeschlossen in des Drachenhöhle.
Warum wackelt er so mit dem Kopf?
Feuer nur, wo vorher Worte waren.
Irgendwas ist mit seinen Augen.
In der Enge, in der Angst, ich brülle.
Er weint, das sind Tränen.
Möcht mich doch so gerne offenbaren.
Das machen Krokodile auch. Das ist nichts anderes als ein mieser Trick.
Eingeschlossen in des Drachenhöhle.
Er schüttelt den Kopf. So als wollte er sagen, das stimmt nicht.
Meinst du, er versteht uns?
Seht doch, er nickt.
Drache, kannst du unsere Sprache verstehen?
Er nickt wieder.
Kannst du sprechen?
Offensichtlich nicht.
Wenn du schwörst, uns freundlich gesinnt zu sein, so hebe deine linke Vorderklaue.
Auch wenn er uns das jetzt verspricht, sollten wir vorsichtig sein.
Mit seiner Klaue oder seinem Arm scheint etwas nicht in Ordnung zu sein. Zeig doch mal her, Drache.
Lucy ging dem Drachen entgegen.
Na komm, ich will dir nicht wehtun. Dieser Armreif, der hat sich in dein Fleisch geschnitten. Komm her.
Lucy gelang es nicht, den Drachen von dem Armreif zu befreien.
Sei vorsichtig, Lucy.
Ich glaube, er vertraut mir.
Schaut euch das mal an.
Auf dem Armreif ist ein Zeichen.
Ein Hammer mit einem Diamanten darüber.
Das ist das Wappen der Familie von Lord Octesian.
Dann ist das. Bist du Lord Octesian? Aber bist du ein Mensch, der in einen Drachen verwandelt wurde?
Bist du vielleicht Justus?
Eingeschlossen in des Drachenhöhle.
Natürlich hätten alle gern erfahren, warum Justus mit einem Mal als sprachloser Drache vor ihnen stand. In den folgenden Tagen wurde immerhin klar, dass sich Justus nicht nur äußerlich verändert hatte. Er wollte helfen und ein Teil der Gruppe sein. So flog er jeden Morgen über die Insel und besorgte Proviant, Früchte und Wildbret, sowie Material für anstehende Reparaturen des Schiffes. Das hatte zur Folge, dass er eine ganz neue Erfahrung machte. Die anderen mochten ihn. Sogar Rippy Cheep.
Am Ende wird alles gut, Justus. Und wenn es nicht gut wird, dann ist das noch nicht das Ende.
Über allem schwebte wie eine dunkle Wolke die Frage, wie es mit dem Drachen weitergehen sollte, wenn sie sich wieder auf den Weg machen würden.
So können wir ihn nicht an Bord hieven. Da kriegen wir schneller Schlagseite, als du gucken kannst.
Glaubt ihr, er schafft es die ganze Zeit, neben dem Schiff herzufliegen?
Und wie füttern wir ihn unterwegs?
Sechs Tage nach ihrer Landung auf der Dracheninsel erwachte Edmund vor allen anderen und sah in der Morgendämmerung zwischen den Bäumen die bekannte Gestalt eines Jungen.
Justus?
Sie gingen zu einem Felsen und setzten sich. Ihre Blicke schweiften über die Bucht.
Als ich gestern Abend eine Runde über die Insel flog, da sah ich am Ufer einen riesigen Löwen. Er kann mehr. Ich hatte schreckliche Angst. Auch wenn ich hoch oben in den Lüften war und er mir eigentlich nichts anhaben konnte. Er befahl mir zu landen und mich auf den Boden zu legen.
Ich werde dir helfen, Justus, deine alten Häute abzuwerfen.
Ich legte mich auf den Rücken und er häutete mich von oben nach unten, wie bei einer Schlange. Seine Krallen drangen so tief in mich ein, dass ich dachte, er würde mir das Herz herausreißen. Es waren mehrere Hautschichten, die letzte war dick, dunkel und voller Warzen. Dann lag ich da, glatt und weich wie ein Neugeborenes. Der Schmerz in meinem Arm war weg und ich hatte mich wieder an mich selbst verwandelt. Ich trug sogar meine Kleider.
Justus, du hast Aslan getroffen, den großen Löwen, und er hat dich erlöst.
Und ich habe ihn immer für eine Erfindung von euch gehalten.
Aslan, der Narnia gerettet hat, jetzt hat er auch dich gerettet.
Die Freude über Justus' Rückkehr war groß. Beim Frühstück erzählte Justus dann auch ausführlich, wie er in einen Drachen verwandelt worden war. Drei Tage später waren alle Arbeiten an der Morgenröte abgeschlossen. Sie waren bereit zur Abfahrt. Doch bevor sie in See stachen, befahl Caspian, folgende Worte in einen der Bucht zugewandten Felsen einzugravieren. Dracheninsel. Entdeckt von Caspian dem Zehnten, König von Narnia, im vierten Jahr seiner Regentschaft. Hier verstarb, so vermuten wir, der edle Lord Octesian.
Hoch den Anker ist die Fock, vorher einen letzten Grog. Freunde schätzt der Seemann sehr, das Akkordeon und das Meer.
Hey yo, hey yo yo, Fernweh macht den Seemann froh. Hey yo, hey yo yo, macht den Seemann froh. Hey yo, hey yo yo, Fernweh macht den Seemann froh. Hey yo, hey yo yo, macht den Seemann froh.
Alle waren fröhlich, als die Morgenröte von der Dracheninsel ablegte und ihren Weg fortsetzte. Der Wind blies stetig von Westen und so kamen sie gut voran.
Land in Sicht!
Am Morgen des sechsten Tages sichteten sie am Horizont Land. Eine gute Gelegenheit, frisches Wasser zu bunkern.
Wir könnten auf den Hügel da steigen, um uns einen Überblick zu verschaffen. Wer kommt mit?
Auf eine anstrengende Wanderung hatten die wenigsten Lust. Und so waren es neben Caspian nur Justus, Edmund, Lucy und Rippy Cheep, die sich auf den Weg machten. Die Wanderung durch hohes Gras und Heidekraut war kräftezehrender, als sie geglaubt hatten. Oben angekommen erkannten sie, dass sie erneut auf einer kleinen Insel waren. Am Rande eines Bergsees machten sie Rast. Justus brannte die Kehle und er kniete sich hin, um etwas Wasser zu trinken. Dann hielt er fasziniert inne.
Seht doch nur!
Was ist denn, Justus?
Donnerwetter! Da unten, auf dem Grund des Sees!
Dafür hat sich die ganze Kletterei gelohnt.
Ob wir das hochbekommen?
Ich biete an, hinabzutauchen und was immer das auch ist, es hochzuholen, Sire.
Es sieht aus wie eine goldene Statue.
Reeb, ich befürchte, das ist etwas zu schwer für dich. Na.
Mit dem Stock hier kann ich messen, wie tief unten das ist.
Nein, nicht!
Seht doch nur, der Stock bekommt dieselbe Farbe wie die Statue. Gold! Und er fühlt sich auf einmal ganz schwer an.
Beim Löwen Aslan. Das Wasser verwandelt alles. Sofort weg vom Ufer. Keiner darf das Wasser berühren.
Dann war das ursprünglich also gar keine Statue.
Ich vermute, der arme Kerl auf dem Grund des Sees ist einer der Lords, der hier ein kleines Bad nehmen wollte.
Der König dieser Insel wäre vermutlich bald der reichste Mann der Welt.
Ist das jetzt alles, was dir dazu einfällt?
Hiermit nehme ich diese Insel im Namen der Krone Narnias in Besitz. Und euch verpflichte ich Kraft meines Amtes zu absolutem Stillschweigen.
Was?
Hä?
Bist du verrückt geworden? Du hast mir gar nichts zu befehlen. Ich bin einer der 4 von Aslan eingesetzten Könige des alten Narnia.
Wir können das gerne hier und jetzt regeln, König Edmund.
Waffe weg! Schluss jetzt! Beide!
Ich bin
seht doch nur, da! Das ist...
Ich bin ich!
Etwas oberhalb von ihnen gewahrten sie gegen das Licht der Sonne den größten Löwen, den je ein Menschenauge erblickt hatte. Nach wenigen Augenblicken war Aslan verschwunden.
Worüber haben wir eben gesprochen?
Sire, ich glaube, auf diesem Ort liegt ein Fluch. Wir sollten zurück zum Schiff. Und wenn ich so frei sein darf, dann würde ich dieser Insel gerne einen Namen geben. Deathwater Island.
Das scheint mir der richtige Name zu sein, Reeb. Lasst uns sofort aufbrechen.
Als die Morgenröte wieder unter Segeln stand, blickte Captain Drinion auf dem Achterdeck der hinter dem Horizont versinkenden Insel nach.
Sonst schied aber auch. Das Einzige, was ich im ganzen Kuddelmuddel verstanden habe, ist, dass sie die Überreste von dem dritten Lord da gefunden haben. Lord Byrne, Lord Octesian und nur der da. Jetzt sind es nur noch 4, aber die finden wir auch noch. Und beim heiligen Klabautermann, wenn es keinen Mastbruch gibt, dann sind wir ein Neujahr wieder im Heimathafen. Wird auch langsam Zeit. Mein Tabak ist bald alle. Moinsen allerseits.
Die Reise auf der Morgenröte. Hörspiel nach dem gleichnamigen Fantasy-Roman von C.S. Lewis. Aus dem Englischen von Ulla Neckenauer. Teil 1. Zu den einsamen Inseln und darüber hinaus. Erzähler Friedhelm Tock. Lucy Valentina Biesinger. Edmund Theo Burgholder. Caspian Jonathan Berlin. Justus Jan-Alexander Thomas. Ripicip Kami Dombrowski. In weiteren Rollen Tonio Arango, Ulrich Behnk, Daniel Dietrich, Altine Emini, Martin Engler, Christian Kuchenbuch, Holly Lohse, Ilja Richter, Steffen Shorty Scheumann, Katrin Schwingel und Tobias Unterberg. Ton und Technik Alexander Notny, Simon Frey und Wolfgang Rhein. Besetzung Leon Hase. Regieassistenz Lisa Spöri. Musik Bedeutung. Hörspielbearbeitung und Regie Robert Schön. Produktion Südwestrundfunk mit dem Norddeutschen Rundfunk 2024. Redaktion und Dramaturgie Uta Maria Heim.